Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Chefin, wir müssen reden, heißt es im Turi 2 Clubraum bei Clubhouse immer am Mittwoch. Am 24. Februar war Philipp Westermeier da und hat im Gespräch mit Peter Turi über seine Pläne für den Telemichel in Hamburg gesprochen. Er hat verraten, dass seine Firma sich in Sachen Impforganisation in Hamburg engagiert. Und es gab den etwas überraschenden Gruß aus der Küche von einem nicht ganz unbekannten TV-Koch, der nicht der größte Clubhouse-Fan ist, nämlich von Tim Mälzer. Viele Gründe dran zu bleiben. Viel Spaß mit unserer Mittwochsrunde im Turi 2 Clubraum mit Philipp Westermeier und Peter Turi.
Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Nimm doch Platz, komm rein hier. Das ist schön, dass du mich besuchst im Clubraum. Was willst du trinken?
Ich nehme Tee.
Cool, ich habe auch einen Tee. Was ist bei dir? Bei mir ist es Chai mit schön Chai Latte mit schön Milch und Honig.
Oha, ich nehme mir ganz basic Pfefferminztee aus unserem Teeregal in der Küche im Büro.
Philipp, wir müssen reden. Ja, in der Turi 2 Edition Nummer 13, unsere Jahresausgabe zur Agenda 2021, da hast du geschrieben, du hast geweint an dem Tag, als du das OMR-Festival 2020 absagen musstest. Wann war das? Erinnerst du dich noch dran? Nimmst du uns ein bisschen mit, wie deine Gefühlslage damals war?
Das war so 14., 15. März, hätte ich jetzt gesagt. Den Tag weiß ich nicht mehr ganz genau, letzten Jahres. Und ja, das war natürlich ein emotionaler Moment, weil wir da alle, das ganze Team, Wochen, Monate lang daran gearbeitet haben. Und weil dann natürlich in den Tagen vorher auch die Anspannung super hoch war. Was passiert jetzt? Was machen wir jetzt? Kriegen wir es hin? Kriegen wir es nicht hin? Und als dann irgendwie klar war, es wird nicht passen und wir können es nicht machen, da hatte ich so kurz ein paar Momente, wo ich dachte, scheiße, ey, das tut mir leid für alle meine Kollegen, für die Kunden, für die Leute, die sich darauf gefreut haben und ja, für mich selber war es auch hart.
Das muss ein echter Albtraum gewesen sein. Hast du noch schlafen können?
Ja, also ich schlafe eigentlich fast immer irgendwie ganz okay, zumindest so für 6-7 Stunden und das ging schon, ja.
Wer oder was hat dir in deinen schlimmsten Stunden geholfen? Weil ich denke mal, das ist ja nicht nur, dass du sagst, schade, dass wir das nicht machen können, ist eine coole Party, wir haben uns drauf gefreut, sondern das kam ja auch zu einem Zeitpunkt, wo du schon wirklich viel Geld investiert hattest. Ne? Und du bist ja jetzt nicht von irgendwelchen Investoren oder Banken finanziert, sondern irgendwie ein bisschen handgestrickt. Ne? Ja. Hast du da nicht ein bisschen Existenzangst gehabt in dem Moment?
Ja, auch ein bisschen. Wobei, also ich das genau noch gar nicht überblicken konnte. Also mir war klar, es wird irgendwie eng, aber ich hatte das Gefühl, wir haben ausreichend gute Geschäfte woanders. Ich hatte natürlich dann auch schon mal überlegt, wie viele Leute wir vielleicht entlassen müssten, wenn das jetzt irgendwie wirklich der Worst Case eintritt. Es war mir klar, es gibt ganz viele Verhandlungssituationen mit der Messe Hamburg, mit verschiedenen Partnern, mit verschiedenen Leuten, die wir schon beauftragt haben, Dinge zu bauen und so von Lichtkonzepten, bis Catering, was da alles ist. Wir hatten schon ja irgendwie Kühe gekauft für das Fleisch und also alles Mögliche. Aber ich wusste, es gibt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, den Verlust zu reduzieren. Und dann hatte ich so einen krassen Tunnel in den Tagen, daran zu arbeiten, dass ich jetzt auch gar nicht so viel drüber nachdenken konnte und war einfach froh, hier ein relativ gutes Umfeld zu haben, privat und beruflich, ein super Team. Und dann war so nach 3-4 Wochen klar, okay, wir kriegen die Verluste begrenzt auf irgendwas zwischen 1 und 2 Millionen Euro, die wir da verloren haben. Und das haben wir dann überlebt. Ja.
Okay, also du hast oder deine Firma hat 1 bis 2, also eine breite Spanne, also du hast über 1 Million Euro habt ihr verloren, dadurch, dass ihr schon viel investiert hattet, ja, in die OMR 2020 und komplett dann nichts reingekommen ist. Wie habt ihr die Verluste dann begrenzen können? Habt ihr irgendwie die Tickets im Voraus verkauft? Wie so Fluggesellschaften? Habt ihr alles zurückerstattet? Wie hast du das hingekriegt?
Also wir haben natürlich versucht, vor allen Dingen auch mit vielen Ausstellern zu sprechen, dass sie sozusagen statt einem Messestand bei uns andere Dinge im Laufe des Jahres buchen, sei es nun Werbung in Podcasts, sei es nun digitale Roundtables, unsere digitalen Masterclasses. Ganz versucht, ständig neue Pakete anzubieten, was wir nun Kunden, die ja weiter kommunizieren wollten. Das war ja das Gute, dass viele Digitalfirmen von der Corona-Sache nicht so getroffen waren und auch Lust hatten, weiter am Markt irgendwie präsent zu sein und auch das Geld dafür hatten. Und dann haben wir darüber natürlich Umsätze reinbekommen und wir haben dann angefangen, mit den verschiedenen Partnern auch zu verhandeln und zu sagen, okay, guck mal, wir hatten jetzt hier die Hallen gemietet, aber wir haben sie jetzt ja nicht abgerufen. Wie lösen wir das denn? Und da sind natürlich auch ganz, muss man ganz klar sagen, sehr viele Firmen auch mit uns fair und großzügig umgegangen. Und das hat uns geholfen. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was wir beim nächsten Mal machen. Wir haben sicherlich noch ein paar Sachen, die wir irgendwie zu begleichen haben bei den nächsten Jahren. Bei einigen ein bisschen Goodwill oder eine Geschäftsbeziehung versprochen haben, auf jeden Fall fortzusetzen, wie man das halt so macht, wenn man da jetzt so eine Ad-hoc-Problematik versucht zu lösen.
Was meinst du denn, sind viele Leute bei dir mitgegangen, weil sie jetzt so ein Interesse hatten, wirklich an der Marketing-Sache oder auch, weil sie gesagt haben, ja, Philipp selber ist so eine Love-Brand, den können wir jetzt nicht hängen lassen. Wie stark war da der Faktor, dass du als Person einfach auch greifbar bist?
Also es ist schwer zu sagen. Ich meine, am Ende sind es ja vor allen Dingen auch Firmen, mit denen wir arbeiten. Ich habe jetzt ja ganz wenig Beziehung zu jetzt Privatpersonen, die einfach sagen können, Mensch, der ist ein netter Kerl, ich lasse dem mal das Geld, so ungefähr. Sondern das ist ja schon so, dass viele Menschen im Namen von Firmen mit uns arbeiten. Da gibt es natürlich auch einige Eigentümer von Firmen, die das selber entscheiden können, aber der Großteil halt nicht. Und da mussten wir schon auch Leistungen bringen oder auch erklären, wie es zu der Situation kam oder uns da, wir haben keine einzige Klage gehabt, wir haben nicht mit einem, haben wir uns rechtlich auseinandergesetzt, mit niemandem, es ließ sich alles sozusagen am Telefon mit bestimmt an die 100 verschiedenen Partnern erklären, auf der Kundenseite und auf der sozusagen Lieferantenseite. Und das hilft natürlich dann, wenn man die Leute auch direkt kennt und da jetzt seit Jahren einen fairen Job macht und sich wirklich bemüht, erkennbar, dass dann, glaube ich, viele Firmen sagen, okay, mit den Jungs haben wir Bock und dass man dann auch auf der Gegenseite Leute hat, die zwar nicht alles jetzt irgendwie nach Lust und Laune entscheiden können, aber zumindest das Beste im Wissen im Sinne haben. Ne?
Und gib mal eine Prognose, Philipp, wann finden die nächsten OMR-Tagesfestivals statt?
Ist im Moment total schwer zu sagen. Also ich würde mich freuen, wenn es das irgendwie Ende des Jahres noch gelingen könnte, gibt es verschiedene Gedanken zu, in der zweiten Jahreshälfte was zu machen. Aber wir hätten es ja eigentlich planmäßig jetzt in diesem Mai machen wollen. Also ich habe ja damals auch den Gedanken gehabt, okay, es fällt jetzt im Mai aus und wir machen es halt im nächsten Mai wieder. Aber jetzt ist es halt sicherlich, in ein paar Wochen wird es nicht sein. Und deswegen mal gucken, wie sich die Welt im April darstellt. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir in der zweiten Jahreshälfte noch in irgendeiner Form live da sein können, wenn das nicht so ist. Und wir werden da sicherlich kein Risiko eingehen. Wir waren ja da ziemlich konsequent auch im letzten Jahr in der Kommunikation. Dann werden wir da nichts machen können. Aber es ist noch nicht entschieden. Und dann wird es allerspätestens im Mai dann wieder 22 der Fall sein.
Also eine OMR ohne Festival ist nicht vorstellbar. Ich kenne inzwischen Verlage, die sagen, ja, irgendwie, es kann durchaus sein, dass es uns als Marke gibt ohne Print, was früher auch nicht denkbar war. Kann es irgendwie OMR ohne Festival geben?
Auf jeden Fall. Also das haben wir jetzt in den letzten Monaten geschafft, dass wir die Firma so diversifiziert haben und auch so starke neue digitale Produkte entwickelt haben, die immer stärker werden, dass das Positive an Corona für uns, dass wir von der Situation, wo wir vom Festival ein Stück weit abhängig waren, wo das irgendwie über die Hälfte des Umsatzes war, jetzt in eine Situation gekommen sind, wo wir das Festival vielleicht dann demnächst machen können, weil es was bringt und weil wir da Bock drauf haben, aber nicht mehr, weil wir müssen. Und das hilft vor allen Dingen, dass wir jetzt eine Software-Bewertungsplattform gebaut haben in den letzten Monaten, die immer stärker wird, auch umsatzmäßig und verschiedenste andere digitale Aktivitäten.
Kann man sagen, dass du einfach erkannt hast, dass Firmen Kommunikation wollen, auch in einer Zeit, in der keine Festivals stattfinden und dass du ihnen, deinen Kunden diese Alternative angeboten hast und damit erfolgreich war?
Also ich glaube, das haben ganz viele erkannt, muss man ja schon sagen. Also das haben auch viele gehofft und wir hatten das große Glück, dass wir einen Kundenkreis bedienen, der jetzt von Corona nicht so stark getroffen war. Da bin ich schon eher bescheiden. Das ist, wir wurden auch weiterhin einfach angerufen. Wir mussten da jetzt gar nicht groß die Werbetrommel rühren, sondern wir wurden auch in den härtesten Corona-Zeiten von Firmen angerufen, die sagten, wir wollen gerade jetzt was machen, wir wollen gerade jetzt kommunizieren. Habt ihr Ideen? Was könnt ihr uns anbieten? Ne? Und dann hatten wir, das wird hoffentlich langfristig das große Ding sein, unsere Softwareplattform als Lösung gebaut, die uns bislang noch gar nicht so stark gepusht hat, weil die sehr, sehr linear wächst und wir die erst im März, April letzten Jahres angefangen haben. Aber ich gehe davon aus, spätestens Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres wird das wahrscheinlich das stärkste Element im OMR-Kosmos sein.
Ich habe davon gehört, ich versuche es mal als Laie zu formulieren, was du da vermutlich machst. Du hast deine Kunden aufgefordert, und alle Leute, die so im Marketing unterwegs sind, jeweils Software zu bewerten, die so da ist fürs Online-Marketing und hast praktisch auf einer Plattform Angebot und Nachfolge zusammengeführt und kassierst jetzt von von den Softwareanbietern Geld dafür, dass du ihnen dann wiederum die Ergebnisse gibst? Also wie funktioniert das?
Ja, noch ein bisschen anders. Also erstmal haben wir ja das Festival sozusagen in seine Einzelteile zerschlagen und dann versucht, digital neu zusammenzusetzen. Und dann war naheliegend, irgendwelche Masterclasses kann man digital machen, die großen Bühnen, die Inspirationsbühnen, das ist der Podcast. Aber was wird aus der Messe? Und die Messe ist jetzt sozusagen das digitale Pendant, ist diese Softwareplattform, wo wir einfach sagen, wir listen ungefragt alle Softwarefirmen in verschiedensten Kategorien, die es so gibt, von Videoconferencing-Software bis zu Marketing-Clouds, bis zu E-Mail-Marketing-Software, alles, was irgendwie da ist. Wir listen das und wir bitten dann unsere Community, jeweils die Tools zu bewerten, die sie kennen. Einfach nur zu sagen, hey, du nutzt ja wirklich Mailchimp, du nutzt ja wirklich Shopify oder irgendwas, schreib dir mal, was findest du daran gut oder schlecht. Und das machen mittlerweile über 5000 Leute, dass sie einfach eine Bewertung dagelassen haben für irgendeine Software. So. Und jetzt gehen wir zu den Softwarefirmen hin und sagen, guck mal, wir haben ja diese Plattform, wo ganz viele Menschen informieren sich auch mittlerweile schon täglich. Mehrere tausend Leute kommen da jeden Tag drauf und gucken halt, was andere Nutzer über die jeweilige Software gesagt haben, die sie vielleicht kaufen wollen. Und das ist natürlich ein Moment, wo dann Leute sich informieren, wo die Firmen sagen, Mensch, da möchte ich gerne A, wissen, wer sich da informiert. Ich möchte mich auch nochmal selber ein bisschen besser darstellen, als ihr das jetzt hier gemacht habt. Und dann sagen wir, okay, du kannst jetzt hier irgendwelche Screenshots hochladen, du kannst einen Ansprechpartner benennen, wir können dir auch sagen, wer sich hier eingetragen hat und wer mehr wissen möchte über deine Software, aber da müsstest du ein kostenpflichtiges Profil abschließen und da gibt es halt eine Jahresgebühr dafür und das ist dann unser Lösmodell.
Philipp, hast du Leute entlassen müssen, als die OMR das Festival abgesagt wurde? Wie viele Leute habt ihr jetzt? Hast du komplett ersetzt durch das neue Geschäft? Hast du Hilfen beantragen müssen? Wie tief war die Krise zwischendrin und wie geht's dir jetzt?
Also mittlerweile geht es mir wirklich wieder ganz gut, so all around. Wir haben Hilfen beantragt, wir haben einige Leute in Kurzarbeit gehabt für eine Weile, auch zum Teil für, also Kurzarbeit gibt es ja verschiedene Größen, zumindest waren da viele Kollegen für einige Wochen oder Monate drin, zu einem gewissen Anteil. Und wir haben auch diese einmalige Corona-Hilfe bekommen, entsprechend unserer Firmengröße. Wir haben jetzt aktuell, das ist jetzt ein bisschen überraschend, ich glaube, bei meiner Firma arbeiten jetzt fast 500 Leute. Allerdings sind davon ganz viele befristet, weil wir hier den Auftrag haben, in Hamburg das zu unterstützen beim Impfzentrum. Hier gibt es in den Messehallen das Impfzentrum und da sind wir als Dienstleister jetzt im Einsatz mit unseren ganzen Produktionskollegen und Leuten, die halt wissen, wie man in Anführungsstrichen Events macht. Die helfen seit einigen Monaten dort und wir durften oder wurden auch gebeten, dafür noch extra Leute einzustellen. Das sind wir jetzt auf dem Papier viel mehr, als wir natürlich normalerweise wären und hoffen auch, dass dann die Befristung tatsächlich ausläuft, wenn das Impfzentrum dann irgendwie im Sommer wieder abgebaut wird. Aber das ist so ein bisschen die Situation aktuell und deswegen haben wir auch niemanden entlassen. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres da auch niemanden mehr in Kurzarbeit, sondern alle sind da im Einsatz, die nicht digital arbeiten und der Rest, der ist sowieso auf unseren digitalen Baustellen unterwegs. Also im Kern sind wir jetzt aktuell vielleicht so 140 Leute.
Also ich fasse mal zusammen. Philipp, dir geht's dir jetzt viel besser als an dem Tag, als du das OMR-Festival absagen musstest ja. Und wirklich darüber auch Tränen vergossen hast, weil du jetzt einen ganz neuen Auftrag hast, einen gesellschaftlichen wichtigen Auftrag. Du hast jetzt die Online-Marketing Corona-Stars um dich gesammelt. Du organisierst praktisch in Hamburg welchen Teil davon und klappt das dann besser, als wenn es eine Behörde macht? Also ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, aber erzähl mal. Also das ist ja schon eine News, ne, dass du jetzt eigentlich, oder wissen das die Hamburger alle schon? Ich wusste es noch nicht.
In Hamburg ist das, also es ist kein Geheimnis, aber wir sind da Dienstleister. Das ist jetzt nicht so, wo wir jetzt irgendwie groß klappern und groß drüber reden dürfen auch. Also ich kann es jetzt hier einfach als Fakt sagen, wir helfen da und wir machen da alles, was jetzt nicht medizinisch ist, Datenerfassung, einfach Betrieb der Hallen. Am Ende ist ja der Grund auch, warum das Sinn macht, ist, weil wir halt einfach uns mit dem Betrieb von so Messehallen auskennen aus den letzten Jahren und das wurde halt jetzt da ganz kurzfristig gesucht und damit können wir helfen und dann war halt klar, wenn du das 7 Tage die Woche von 8 bis 8 Uhr abends machst, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends machst, dann können das nicht jetzt unsere Stammbelegschaft, das sind einfach von den Zeiten her geht das nicht, da sollen ja jetzt am Tag oder werden jetzt am Tag auch schon mehrere tausend Leute geimpft, also man muss da viele Daten erfassen, viele Fragen beantworten, viel produzieren, wenn man so möchte und das machen wir jetzt.
Das heißt, der Philipp Westermeier, Gründer des OMR Festivals, sorgt jetzt für ein Hast du dann auch für ein schönes Beiprogramm beim Impfen? Also spielst du ab und zu mal eine Band oder machst du Deep Dives nebenbei? Nee, wie ist die Stimmung? Ist das schon losgegangen bei euch richtig?
Ja, In Hamburg ist es klar, das läuft seit Januar natürlich. Sind die Zahl der Geimpften noch jetzt ein bisschen geringer? Kann man ja auch alles nachlesen.
Also. Aber das Durchschnittsalter der Gäste ist jetzt ein bisschen älter als bei deinen Festivals, oder?
Ja, das kann man sagen, ja.
Wann kommen denn die Jungen dran in Hamburg?
Also da habe ich keine Informationen zu. Das ist auch jetzt, also ich steuere das jetzt nicht. Wir sind da wirklich rein als Dienstleister und kriegen da selber auch Ansagen gemacht nach dem Motto, dann und dann kommen mehr Leute oder kommen weniger. Und das wissen ja teilweise die Kollegen auch in Hamburg gar nicht, weil man auch warten muss, wann ist der Impfstoff dann da, was ja zentral verhandelt wird. Also da habe ich jetzt keinerlei Insights, die ich hier teilen könnte, leider.
Wann schätzt du denn, wann du dran kommst?
Also ich wurde tatsächlich schon geimpft. Insofern ja, ist das irgendwie im Rahmen der Tätigkeit dort, war das auch gewünscht, dass alle, die da vor Ort arbeiten.
Cool, ja, klar, verstehe.
Und dann habe ich das irgendwie auch ja, kurz überlegt, aber am Ende macht es total Sinn. Und gerade wenn man da arbeitet, wenn man so eine Arbeit da zu erledigen hat, dann kann man da auch nicht zögern. Und dann war ich da irgendwann im Januar unterwegs und dann vor kurzem nochmal.
Ja, unfassbar, Philipp. Du bist ein echter Unternehmer, ne? Wo andere in Depressionen verfallen würden, weil sie sagen, oh Gott, hier bricht gerade alles zusammen. Hast du angepackt und neue Ideen und hast der Gesellschaft auch, ist ja ein Dienst, der du der Gesellschaft tust. Ich denke mal, dass das besser funktioniert, wenn ihr das organisiert, als wenn es eine Behörde macht. Könnte das sein?
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube, eine Behörde hätte das wahrscheinlich jetzt gar nicht gemacht, ne? Sondern die Frage war einfach jetzt so viele neue Themen, so viele neue Herausforderungen. Da hätte wahrscheinlich, sieht man ja auch in anderen Bundesländern oder auch in anderen Ländern, da werden ja häufig Partner dazugezogen. Also es gibt jetzt in Boston zum Beispiel das Impfzentrum in Boston, das machen die Leute, die sonst den Boston Marathon ausrichten, habe ich vor kurzem Artikel gelesen. Ne? Also es ist nicht ungewöhnlich sogar weltweit, dass jetzt irgendwelche privatwirtschaftlichen Menschen da um Hilfe gebeten werden oder zugezogen werden oder Firmen. Und das passt bei uns. Ich hatte es ja auch gar nicht erwartet, ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Als zum ersten Mal bei mir so auf den Tisch kam, habe ich dann so langsam beim zweiten drüber nachdenken gemerkt, okay, das kann wirklich sein, dass wir da was beitragen können.
Ja, cool. Also an der Stelle würde ich den Zuhörern die erste Chance geben, der Stefan ist schon auf der Bühne, mal eine Frage zu stellen. Danach würde ich ein bisschen dich befragen, Philipp, du bist wirklich ein Vollblutunternehmer und das, der Mittwochabend ist bei uns ja... für Leute, die Unternehmer sind oder die halt Verantwortung übernehmen. Wenn jemand von unten aufzeigen will, bitte macht das, dass ich euch hochhole. Sonst würde ich den Stefan, den ich schon 3 Minuten vorm Start hochgeholt habe, Stefan Dörner, du bist absoluter Experte auch in Sachen Digitalisierung, dann würde ich, da von unten keiner aufzeigt, andächtiges Schweigen. Wahrscheinlich sind alle beeindruckt, Philipp, über den Move, dass du jetzt da ein ganz neues Geschäft aufgemacht hast, was natürlich gesellschaftlich auch noch sehr, sehr nützlich ist. Und dann gebe ich die erste Frage dem Stefan und würde dann dem Benjamin noch.
Ja, gerne. Hi. Danke fürs Hochholen. Ich erkläre vielleicht noch mal ganz kurz, warum ich überhaupt hier oben bin. Bevor Philipp kam, wurde der Raum ja schon gestartet und dann lief so ein bisschen Fahrstuhlmusik von Peter. Und er hat dann ganz verzweifelt gefragt, ob mal irgendwer hochkommen möchte, dass er schon mal ein bisschen Smalltalk halten kann und schon mal Fragen an Philipp sammeln kann. Da hat sich erst ganz lange keiner aufgezeigt. Und dann habe ich gesagt, na okay, dann opfer ich mich sozusagen und deswegen bin ich jetzt hier oben. Meine Frage geht tatsächlich in Richtung der, ich sag mal, Content-Aktivitäten von OMR. Oder erste Frage vielleicht mal, würdest du das Journalismus nennen, was auf OMR auf der Webseite stattfindet? Und oder würdest du sagen, das ist eher so eine Visitenkarte für das Festival? Was glaubst du, welche Rolle hat Content gespielt, das OMR-Festival so erfolgreich zu machen? Also auch der Podcast, ist das so, dass du sagst, naja, durch das OMR-Festival und auch die OMR-Guides und so weiter ist sozusagen die... Ist der Content so relevant geworden oder war der Content die eigentliche Werbung, die das Festival so groß gemacht hat? War das vielleicht auch das Vehikel, um gegen die Demexco anzukommen und dann auch eben die Demexco als Leitmesse sozusagen abzulösen?
Also, ja, danke für die Frage. Ich glaube, Content hat uns schon extrem geholfen und zwar also erstmal auf dem Festival auch selber. Ich glaube, wir haben da schon immer in den letzten Jahren versucht, vor Ort Content anzubieten, den es woanders so nicht gibt, sei es Speaker, sei es auch die Musik und die ganzen Elemente. Das ist das eine. Und das zweite ist dann vor allem dieser ganzjährige Ansatz, dass wir gesagt haben, das Festival ist eigentlich nie vorbei. Es ist einfach nur 2 Tage im Jahr in der echten Welt. Der Rest ist irgendwie digital, aber wir machen jeden Tag einen Artikel, wir machen jede Woche einen Podcast und Studien, jeden Monat, und haben das immer weiter ausgebaut. Und das hat uns schon sehr, sehr doll geholfen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein Blueprint, wo ganz viele, wenn ich weltweit mit Messeveranstaltern rede, drüber nachdenken, wie kriegen sie sozusagen ihre Messemarken zu Medienmarken hin entwickelt. Und wir haben das ganz unstrategisch, einfach instinktiv versucht, aus der Messemarke oder aus der Konferenzmarke, Festivalmarke, eine Medienmarke zu machen. Und da sind wir immer noch mittendrin. Also die Medienmarke ist ja noch längst nicht vollständig. Da gibt es halt ständig neue Elemente, wie jetzt die Software-Reviews und wie jetzt demnächst wie Dokumentationen und solche Sachen. Also da habe ich noch eine gewisse Fantasie, was dazu passen könnte und welche auch thematischen Bereiche wir uns erschließen können. Und auf deine Frage, ob das Journalismus ist, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall Journalismus, aber es ist halt Branchenjournalismus. Und ich habe jetzt nicht würde jetzt nicht irgendwie mich vergleichen mit Leuten, die in Krisengebiete reisen und da politischen Journalismus betreiben. Aber ich würde sagen, wir berichten ja wirklich auch sehr neutral und sehr objektiv, zumindest sind wir bemüht, über das, was unsere Branche bewegt. Ne? Und deswegen ist das nach meinem Verständnis Journalismus, aber natürlich machen wir jetzt sehr viel Desk-Research und sehr wenig Research im Field zum Beispiel.
Danke dir. Vielleicht darf ich noch ganz kurz eine Anschlussfrage stellen zum Podcast. Dann kann ich auch gerne wieder runtergeschickt werden. Und zwar die hohe Promi-Dichte im Hauptpodcast von OMR. Da würde mich einfach mal interessieren, wie kam das zustande? Wahrscheinlich, wenn man einmal die Promis hat, dann wird man auch schnell wieder zu weiteren Geleitern. Kennst du die wahrscheinlich irgendwann auch alle, weil die ja untereinander auch vernetzt sind teilweise. Aber wie ist sozusagen der Stein ins Rollen gekommen? War das über irgendwelche Kooperationen mit Promis auf der Konferenz oder wie kommt diese hohe Promi-Dichte zustande im OMR-Podcast?
Also es gab nicht so das in einem Moment, sondern sagen wir mal, richtig angefangen hat es eigentlich mit Dieter Bohlen. Ich fand Dieter Bohlen irgendwie aus Marketing-Sicht eine interessante Figur, weil der einfach eine Brand aufgebaut hat, die über Jahre funktioniert, in TV, in Musik und dann auch so Klamotten ja gepusht hat und dann angefangen hat, so eine Instagram-Show zu machen und bei Instagram wahnsinnig schnell damals vor Jahren schon auf über 1 Million Follower gewachsen ist, was ja fast kein anderer gemacht hat in seiner Altersklasse. Und das fand ich irgendwie interessant. Und dann hatte ich irgendwie versucht, ihn dazu zu überreden, mit mir einen Podcast zu machen. Und das hat dann geklappt. Und da habe ich gemerkt, was es für Effekte hat, wie weit dieser Podcast sozusagen gereist ist, wer das alles gehört hat, was das für Wellen geschlagen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, das scheint ja nochmal ganz anders zu funktionieren als jetzt einen klassischen Branchen-Podcast. Und dann haben wir das Element mehr oder weniger auch planmäßig dazugenommen, immer mal wieder mit solchen bekannteren, prominenteren Figuren zu sprechen, solange es irgendwie einen darstellbaren Bezug zu digital gibt. Den muss es schon geben. Aber das Coole ist ja in der heutigen Welt auch, sehr viele halt haben das, ne, weil digital so breit geworden ist, so groß geworden ist. Deswegen haben ja auch viele Prominente dazu Bezüge, sind irgendwie als Investoren tätig oder haben irgendwie große Accounts, die selber betreuen und so weiter. Und dann haben wir das irgendwie natürlich gern angenommen. Und jetzt mittlerweile gibt es auch sehr viel dann Interesse und wir bekommen Vorschläge und Angebote und Empfehlungen und so läuft es halt immer weiter. Und ja, jetzt ist das halt irgendwie so ein fester Bestandteil geworden. Das habe ich nie so angestrebt, wie so vieles nicht rund um OMR. Aber als es dann irgendwie sichtbar war oder als ich den Verdacht hatte, das könnte was sein, dann macht man halt weiter.
Alles klar, danke dir.
Stefan, ich schicke dich jetzt, du darfst auf der Bühne bleiben, aber das Wort darfst du nicht mehr ergreifen. Ich bin auf dich sauer schon allein, weil du unsere Clubraummusik Hayley Lorraine by the Sea als Fahrstuhlmusik bezeichnet hast. Da hast du dich echt total disqualifiziert. Ich habe jetzt auf der Bühne noch den Alex, den ich aber noch nicht das Wort erteile. Ich würde euch bitten, und zwar euch Frauen. Ich sehe eine Menge Frauen hier im Auditorium unter den 350 Zuhörerinnen und keine hat sich bisher hochgetraut und deswegen sind wir dummerweise, obwohl wir eine Menge Frauen auch bei Turi 2 haben, hier eine reine Männerrunde. Also die nächste, die ich hochhole, ich garantiere euch, ist eine Frau, wenn sie aufzeigt. Männer bitte zurückziehen, 3 Männer. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil ich würde jetzt einfach den zweiten Teil des Podcasts machen. Also Frauen bitte aufzeigen, ich hole euch dann hoch, weil nachher kommt die nächste Runde. Axel, du kommst dann auch dran. Lena Binder, die invite ich als ein Speaker. So, da haben wir schon mal eine Frau auf der Bühne. Weitere dürfen sich melden. Danke, Lena, für Muting, dein Mikrofon. Dann fangen wir mal an, Philipp. Dies ist ja mittwochs, ist bei uns der Tag der Unternehmer. Und da stelle ich dir Unternehmerfragen. Philipp, was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein?
Oh, für mich wahrscheinlich selbstständig Entscheidungen treffen zu können und zu müssen und eine gewisse Unabhängigkeit zu haben und so meines eigenen Glückes Schmied zu sein, glaube ich.
Okay, und die schlaflosen Nächte gehören auch dazu, oder?
Die gehören im Schlechten dazu und im Positiven gehören dann halt Abende dazu oder Tage dazu. Man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Wie bin ich hier reingeraten? Ist ja super cool. Aber beides, ja.
Okay, es folgen die 6 Fragen an den Chef. Philipp, wann hast du das erste Mal gemerkt, die Sache hier läuft besser, wenn ich sie in die Hand nehme?
Also du meinst im unternehmerischen Kontext, ne?
Ja, auch sonst so, sozusagen, dass du derjenige bist, der manche Sachen besser geregelt kriegt als andere, dass du ein Typ bist, der die Nummer 1 sein kann, der ein Unternehmen selber leiten kann. Du warst ja mal Vorstandsassi bei Gruner und Jahr und da Bernd Kundrow. Oft erzählt die Geschichte, du musstest noch mit Schlips rumlaufen. Das war auch ein sehr großes, sehr hierarchisches Unternehmen. Aber wann hast du das erste Mal gemerkt, das könnte ich selber?
Also das habe ich ehrlicherweise noch nie so doll gemerkt. Also ich habe das irgendwie, ich freue mich darüber, wenn dass wir jetzt in unserem Kram erfolgreich sind, in einem gewissen Rahmen, aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, das könnte ich jetzt auf jeden Fall besser. Es ist ja auch so, dass wir eigentlich nichts machen in der Form, was jetzt jemand anders schon mal vorher genauso gemacht hätte. Wir haben jetzt ja irgendwie, diese Art von Festival hat es jetzt ja hier so noch nie gegeben, wo man sagt, okay, das kopiere ich jetzt und mache es besser. Oder als wir mit Podcasts angefangen haben, da gab es ja noch keine großen Podcasts jetzt oder zumindest jetzt nicht in der Form, in dem als Business gesehen. Oder jetzt, was wir jetzt gerade machen mit der Software-Review-Plattform, das gibt es jetzt hier auch noch nicht. Deswegen habe ich nie das Gefühl, oh, wir machen da irgendwas und das mache ich jetzt besser als jemand anders. Sondern ich habe das Gefühl, ich komme mit meinem Kram so ganz gut hin und versuche das mal und dann gefällt es Gott sei Dank meistens irgendwelchen Leuten. Aber ich habe das nie so, dass ich jetzt so das klar sagen könnte, wie früher in der Schule, ich habe eine bessere Note oder eine schlechtere Note. Und auch bei Gunnar und ja, da war ich halt wirklich der Assi neben gestandenen Männern und ich war noch ein großer Junge und hatte nicht gedacht, dass ich das irgendwie besser könnte, auf keinen Fall.
Ja, aber dass der große Junge dann gerade Sachen gemacht hat, die es noch nicht gab, das ist ja gerade das Unternehmerische an dir. Ne? Ja, also will ich nochmal so als Kommentar machen. Also Bescheidenheit ist eine Zier und das ziert dich, dass du bescheiden bist. Aber ich meine, da muss man erstmal auf die Idee kommen, einiges anders zu machen und immer neue Initiativen zu ergreifen. Ne? Aber super, dass du bescheiden bist. Was war denn dein schlimmster Anfängerfehler und was hast du daraus gelernt?
Also Anfängerfehler, ich glaube, es ist beim Unternehmertum, ich erlebe das immer so, wie früher im Fitnessstudio. Weißt du, ich war mal, als ich 18 bin ich zum ersten Mal ins Fitnessstudio gegangen und da ging man da rein und alle hatten krass Gewichte aufgelegt und hatten irgendwelche Muskelberge und konnten halt irgendwie zig Klimmzüge und Bankdrücken und so und ich konnte halt null, gar nichts. Ich war so ein dünner Typ. Und dann hat man angefangen und dann ging es mit jeder Woche, die man da auch mal ins Fitnessstudio gegangen ist, so ein bisschen besser. Und so ist eigentlich Unternehmertum aus meiner Sicht auch. Du fängst damit irgendwann mal an und hast halt diesen Muskel überhaupt gar nicht ausgeprägt. Und du weißt halt, wenn du aus dem Konzern kommst, nicht so genau, wo du jetzt loslegen sollst. Also technisch, wo melde ich jetzt ein Gewerbe an und wie mache ich das mit dem Rechnungsschreiben und was brauche ich, wo kriege ich eine Steuernummer her? Und dann gleichzeitig auch, wie verhandle ich jetzt, selbst wenn man ans Telefon geht und sagt irgendwie einen Namen von einer Firma, die man sich gerade ausgedacht hat, ist ja total awkward so am Anfang. Und dieser Muskel, das ist so eine Erfahrung, die wird dann mit jedem Monat und jedem, weiß nicht, Tag am Ende irgendwie stärker. Und wenn man das dann jetzt, weiß ich, 10, 15 Jahre lang macht, dann ist es halt natürlich schon relativ ausgeprägt und man weiß, wie die Dinge funktionieren, so unternehmerisch gesehen. Deswegen habe ich jetzt nie so den einen großen Fehler, sondern ich habe einfach am Anfang gemerkt, es ist wieder Effekt wie im Fitnessstudio. Ich stehe hier und bin der Schlappste und so habe halt null trainiert. Und mittlerweile würde ich sagen, wenn man es als Fitnessstudio die Analogie weiterzieht, komme ich halt ganz gut klar und kein Mensch denkt mehr, oh, der Typ kann aber an der Hantelbank gar nichts. Das denkt man jetzt nicht mehr.
Okay, Philipp, was ist dein Rezept gegen Stress und Frust?
Sport gucken. Wirklich, ich gucke sehr gerne Sport und amerikanischen Sport und gehe auch irgendwie gerne ins Stadion eigentlich oder irgendwie zu Amateurfußballspielen, Amateurhockeyspielen, was immer es so gibt. Und ja, das ist für mich das Allerbeste.
Was lässt dich manchmal verzweifeln?
Ich Also nichts Berufliches eigentlich so richtig, sondern eher so wirklich die Sorgen, die man sich, glaube ich, macht, wenn man so mit offenen Augen durch die Welt geht. Also so nach dem Motto, ich bin ja auch gefangen in meiner Welt und versuche jetzt hier irgendwie unsere Firma nach vorne zu bringen und gleichzeitig gibt es natürlich viel größere Probleme und man denkt sich, okay, fuck ey, dieses ganze, hier ist gerade Februar und es ist in Hamburg 18 Grad und letzte Woche waren es irgendwie minus 10 Grad, es ist jetzt irgendwie 30 Grad mehr, das macht irgendwie, das kann eigentlich nicht sein und da kommen einfach Sorgen her. Also ich denke, da bist du auch mal verzweifelt, dass man nicht weiß, wie man dieses Thema jetzt lösen soll und es erscheint viel zu groß natürlich für eine Person oder aber auch für ein Land irgendwie. Und das betrifft mich wirklich mehr als so die Arbeit selber. Ich bin mit der Arbeit echt, auch selbst in den Corona-Stunden, das ist scheiße, aber damit bin ich nicht verzweifelt. Ich bin echt eher verzweifelt manchmal über diese, ja, Problemsituation, in der wir so stecken, ökologisch gesehen, glaube ich.
Also Hauptthema Klimawandel?
Ja, also Klimawandel und alles, was damit zusammen zu tun hat, ja.
Was wäre das Negativste, was dein Team über dich sagen könnte?
Ich glaube, die finden mich vielleicht manchmal wahrscheinlich so Micromanager-mäßig. Ich bin dafür, hier intern so ein bisschen bekannt, mir Mails sehr genau anzugucken, mich irgendwie die Kollegen zu bitten, dass ich irgendwelche Mails schreibe. Dann kommen die zwar aus den Accounts von den Kollegen, aber ich habe die geschrieben.
Der Sekretär deiner Mitarbeiter?
Ja, manchmal. Oder gehe halt über Mails drüber. Und klar, das sind auch alles erwachsene Leute, mittlerweile auch viele Senior-Leute, die selber in ihren Jobs top sind. Und dann hat man natürlich nicht so Bock, dass dann irgendwie ein Chef kommt und sagt, zeig mir die Mail bitte vorher nochmal. Und ich gucke mir dann irgendwelche Mails nochmal an, bevor sie verschickt werden dürfen. Ich glaube, das nervt Leute schon hart so manchmal, dass man das sozusagen verlangt. Aber auf der anderen Seite sage ich, wir sind halt eine Kommunikationsfirma und ganz viel von dem wir machen, ist halt Kommunikation, nicht nur nach draußen, sondern auch in 1-zu-1-Beziehungen, wie man sich da präsentiert, wie man Sachen vorschlägt, erklärt, erläutert. Das muss einen eigenen Sound haben. Das verstehen manche Mitarbeiter am Anfang noch nicht so ganz, aber über die Jahre war es, glaube ich, der richtige Weg. Aber das nervt natürlich, klar.
Ich habe das in dem Podcast mit dir gehört, du hast eine ganz interessante Regel aufgestellt, wie man in E-Mails, glaube ich, auch Nein sagt. Kannst du die mal erläutern?
Ja, das ist ein Punkt. Also ich halt den Leuten sage, einfach nur Nein zu sagen, ist immer scheiße für den, der es bekommt. Und wir sind ja auch so eine Art Marktplatz. Ne? Wir sind irgendwie, machen unser Geschäft ja hier für die Szene zum Teil. Ne? Wir sind jetzt ja nicht irgendwie jemand, der außerhalb der Gesellschaft agiert, sondern mittendrin. Die Leute kommen dann zu OMR oder hören oder lesen, was wir tun. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass wir uns da einfach vernünftig verhalten. Und bei einer Absage ist halt so, ich finde es auch mal nervig, wenn ich irgendwas frage, dann schreibt mir irgendein Mitarbeiter irgendein Mensch selber einfach, sorry, geht nicht, ciao. Und deswegen sage ich, immer die Gründe erklären. Also erklär doch irgendwie, geht gerade nicht, weil. Und erklär ganz kurz den Hintergrund. Und das macht, glaube ich, schon einen riesen Unterschied. Und das ist so, dass sich das allen, von mir als ein kleines Beispiel von allen wünsche, dass man, wenn an uns Sachen rangetragen werden und etwas geht nicht, dass wir zumindest erklären, warum nicht.
Ja, das hatte ich mir angehört und das versuche ich auch zu beherzigen, jetzt vor allem bei uns, bei den Mitarbeitern, wenn ich irgendwas verlange, dass ich die Gründe nenne, warum. Weil dann kommt der Mitarbeiter auf eine andere Lösung, aber er versteht, warum man es von ihm verlangt und nicht einfach sagen, mach das anders, lass das bleiben oder so. Finde ich eine gute Regel. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage der 6 Chef-Fragen. Was würden deine Mitarbeiter Positives über dich sagen, Philipp?
Also ich glaube schon, dass ich mich wirklich dafür einsetze, dass alle hier vorankommen. Also ich bin immer der größte Fan, wenn jemand bei uns, sagen wir mal, so einen neuen Job oder eine neue Stufe erklimmt, wenn wir neue Leute einstellen können, wenn wir irgendwie Leuten mehr Gehalt geben können. Also ich bin am Ende so auch der größte Fan der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und freue mich, wenn die auch irgendwie positives Feedback bekommen, wenn ich merke, dass irgendwelche Kolleginnen bei LinkedIn viele neue Follower bekommen oder wenn irgendwelche Redakteure Feedback bekommen auf geile Artikel oder. Und ich glaube, das ist wirklich glaubwürdig so in allen Bereichen, wenn jetzt ja, Kollegen gelobt werden, wir kriegen jetzt auch Zuspruch in verschiedensten Projekten, die wir so machen, Gott sei Dank, und das betrifft ja dann nicht mehr mich, sondern meine Kollegen. Und da glaube ich wirklich, dass die das cool finden, dass ich einfach niemandem irgendwas neide und versuche alle nach vorne zu bringen, so gut es geht. Und bei uns ist es auch so, wenn jemand einen super Job macht und aus meiner Sicht nicht gut genug bezahlt ist, dann gehe ich auch zu Leuten hin und sage, ey, lass mal reden, wir könnten auch mehr bezahlen. Also jetzt hat es schon häufiger gegeben in den letzten Jahren. Und ich glaube, das findet man schon gut. Hoffe ich.
Gut. Philipp, ich hatte eine Frage vorhin vergessen. Ich sage nochmal, wo wir stehen. Wir haben jetzt 35 Minuten im Chefgespräch. Philipp Westermeier, wir müssen reden. Philipp, du bist irgendwie ein bisschen der König des Internet-Marketing. Wir haben dich in einer ersten Runde befragt. Wir werden gleich eine zweite Runde machen. Da frage ich zuerst die Lena und danach dich, Axel. Du bist schon eine ganze Weile auf der Bühne. Ich merke aber, dass ich eine Frage noch vergessen hatte vorhin. Und zwar wollte ich von dir wissen, Philipp, wo stehst du mit deinem Business in 5 Jahren?
Es ist schwer zu sagen. Also ich habe das ja alles jetzt hier bei OMR nie so strategisch angelegt, dass ich gesagt habe, okay, guck mal, das ist ein Businessplan für die nächsten 5 Jahre und da möchte ich gerne hin, sondern ich habe das immer so Schritt für Schritt gemacht und dann irgendwas Neues gesehen. Und deswegen fällt mir es total schwer, da jetzt eine 5-Jahres-Prognose zu machen. Ich sehe es nicht so genau. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich größer sind oder hoffentlich als heute, weil wir wollen schon noch ein bisschen was dazu erarbeiten. Aber in welchen Bereichen kann ich nicht sagen. Aber wir haben jetzt wieder so ungefähr 130, 140 Leute in normalen Zeiten. Wahrscheinlich haben wir dann ja über 200 Leute, würde ich schon tippen, in den verschiedenen Bereichen, die wir so machen. Aber ich mache mir da jetzt so gar nichts bei OMR, dadurch, dass wir auch keine Investoren haben. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie wir irgendwie langfristig gezwungen sind zu planen, sondern wir haben die Freiheit, relativ kurzfristig zu arbeiten. Jetzt kommt hier gerade in mein Büro, wo ich entspannt sitze, kommt der Kollege Tim Melzer rein und kniet sich hier hin. Tim,
wie schwer gerade so. Sehr gut, der soll dir was kochen.
In einem was?
In einem Clubhouse-Talk.
Was ist das?
Warst du schon bei Clubhouse?
Nein.
Hier, das ist Clubhouse.
Was ist denn das?
Das ist eine Audio-App, da kann man reden.
Ja, aber reden kann ich auch ohne App oder was ist
ja, das? Ja, da sind gerade 300 Leute, die dazuhören.
Oh, hallo 300 Leute.
Also das ist jetzt hier Tim Melzer live, gerade kommt aus dem Podcast-Studio und kommt jetzt hier gerade anmarschiert.
Ja, ist ja schön, dass euer Kantinenmensch auch mal vorbeischaut, ne? Hat er was mitgebracht?
Hört jetzt an, was von Peter Turi.
Wer ist das?
Peter Turi.
Ist er irre oder was?
Aber ganz ehrlich, was ist bei euch kaputt im Leben, dass ihr auf so eine angenehme Feierabendstunde jetzt da irgendwie noch in so einem Clubhaus machen müsst?
Ja, wenn ich früher im Club gegangen bin, dann ging es darum, zu machen. Und die Jungs oder Mädels flachzulegen. Und die alkoholischen Genüssen zu frönen. Und wir sprachen gerade über konstanten Drogenmissbrauch hier in dieser Online-Marketing-Rockstar-Szene.
Okay.
Eigentlich sind wir jetzt entdecken. Aber ihr macht Business-Talk, ne?
Wir machen Business-Talk.
Okay, Philipp, schick ihn zurück in die Küche, dass wir weiterreden können.
Soll ich zurück?
Warum habt ihr begrenzte Reden?
Ja, genau. Also, ja, sorry, sehr der Kollege hat hier gerade gecrashed.
Also ein sehr lustiger Laden bei euch, das sehen wir. Philipp, du gibst dich hier ziemlich bodenständig, aber ich weiß, dass du eigentlich hoch hinaus willst und die Hamburger wissen es auch. Erzähl mal von dem Projekt, wo du so ein bisschen abhebst, Bodenhaftung verlierst gerade.
Du meinst den Hamburger Tele, Michael, also den Tour?
Absolut.
Ja, also das ist auch so ein Projekt, das durch Zufall kam. Das kann man ja nicht planen. Es gibt ja hier in Hamburg einen Messe oder einen Fernsehturm, der seit 20 Jahren geschlossen hat, aber auf dem man tendenziell drauf kann und da kann man Events machen, da können Leute von oben die Stadt angucken. Und da wurde jetzt vor kurzem ein neuer Pächter gesucht, der ab 2023 nach einer Sanierung diesen Turm wieder betreibt. Und dann hatten wir uns gemeinsam mit einem Hamburger Freund, der eine Immobilienfirma hat und der Messe Hamburg beworben und haben dann diesen Pitch gewonnen und auf einmal, ja, ziemlich ungeplant, also ohne großen Vorlauf zumindest, ein paar Wochen vielleicht, habe ich dann jetzt Teile an einem Konsortium, das ab 2023 hier den Telemichel betreibt und da dann die Eventflächen und die Aussichtsflächen und versucht aus dem Turm am Ende eine neue Art von Immobilien oder so eine neue Art von Immobilienprojekt zu machen, nämlich ganz viel Inszenierung, auch digitale natürlich Verbindungen rund um den Turm zu entwickeln. Es gibt dann wahrscheinlich natürlich ganz viel Content rund um den Turm und das ist das, was spätestens in 23 losgeht. Aktuell wird er da saniert, aber wir sind da auch natürlich ein bisschen einbezogen, dürfen ein bisschen mitgucken, wie der Turm denn jetzt neu saniert wird. Und das ist ein Abenteuer und das ist auch eine zukünftige Säule von OMR.
Aber Philipp, da passt ja nicht mal ein Zehntel von deinen Gästen rein, wenn da OMR-Festival ist. Da kannst du höchstens die Abschlussparty, kannst du ja ganz wenige Leute nur einladen. Also was ist der Sinn da von der Sache?
Naja, also ich glaube, es ist einfach eine ikonische Immobilie. Und es ist, wenn du so willst, auch ein Monopol irgendwo. Das gibt es ja gar nicht so oft, so ein Turm hier in Hamburg. Und das, als Eventfläche ist es dann schon sehr attraktiv. Und auch da kann man schon glaube ich, irgendwie spannende Sachen mitmachen. Viele sind dafür offen, da gibt es ein ganz hohes Interesse dran. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns da ein Businessplan geguckt, der aus verschiedensten Teilbereichen besteht. Und da habe ich das Gefühl, man kann da sowohl das... Also es wird jetzt kein klassisches Digitalgeschäft, da gebe ich dir recht. Mit den Renditen von dem Medienhaus früher hat es auch nichts zu tun. Aber es hat auf jeden Fall die Chance, dass man da, sagen wir mal, einmalige Momente schaffen kann und besondere Events inszenieren kann, aber nicht at scale. Natürlich nicht für zigtausende von Leuten, aber wahrscheinlich so für 600, 700 Leute über die beiden Ebenen zusammen, das müsste gehen.
Aber ich habe sehr genau gehört, Philipp, dass du gesagt hast, das ist schön, super, da habe ich ein Monopol. Du hältst ein bisschen wie Leo Kirch, er hat auch immer gesagt, das Schönste ist ein Monopol.
Ja, also die Wahrheit ist leider, man muss es auch sagen, in Hamburg ist es kein Monopol. Also denn es gibt ja hier demnächst den Elbdom, also es wird Elbtower, da wird gerade ein zweites Hochhaus gebaut. Und insofern gibt es dann zwei hohe Türme. Aber klar, in so einer Stadt wie Hamburg gibt es jetzt nicht so viele hohe Gebäude. Und das ist natürlich schon interessant. Also ich würde jetzt nicht einfach irgendwo Räume pachten in irgendeiner Nebenstraße, sondern das ist dann schwer, die zu inszenieren. Sondern wenn man Räume inszenieren möchte, wenn man aus Räumen, wenn du so willst, Content machen möchte, dann müssen die natürlich besonders sein. Und das sind die.
Aber wir halten fest, Philipp, du bist ein wirklich kreativer Unternehmer. Wenn du keine OMR-Festival machen kannst, dann feierst du Corona-Partys. Also sorry, dann organisierst du das Anti-Corona-Spritzen in Hamburg und gehst mal einfach den Hamburgern, steigst ihnen aufs Dach und machst ihnen eine neue Event-Location ganz oben auf dem Dach. Wir haben 18 Minuten vor 8. Wir wollen immer pünktlich sein. Und jetzt würde ich eine letzte Fragerunde einleiten und die Lena mal aufrufen. Axel, du wirst nicht vergessen, du wirst das Schlusswort haben. Lena, du bist, ich schaue noch mal, bei der Welthungerhilfe engagiert in der Öffentlichkeitsarbeit. Welche Frage oder welchen Beitrag hast du zu Philipp?
Hallo Peter und hallo in die Runde. Hallo Philipp natürlich vor allem. Danke, dass ihr mich hochgeholt habt. Ich bin großer Podstars-Fan, Philipp. Wir machen unseren Podcast bei der Welthungerhilfe auch mit euch zusammen und deine Kollegen, die das machen für uns, sind echt ganz großartig. Dafür vielen Dank. Meine Frage an dich ist, also da ich ja selber Podcast-Host bin, beschäftige ich mich viel damit, gute Fragen zu stellen und stelle natürlich auch manchmal fest, wenn ich mich dann so höre, dass da auch Fragen dabei waren, die jetzt nicht so tolle Antworten vielleicht oder nicht so gewünschte Antworten hervorgebracht haben. Mein Gefühl ist, dass wenn du einen Podcast machst, dass du das alles so direkt entwickelst und dir in dem Moment überlegst, welche Frage du stellst. Gibt es aber vielleicht eine, sag ich mal, so eine gute Backup-Frage, die du hast und die du dann stellst, wenn du sagst, irgendwie läuft es gerade thematisch nicht in so eine coole Richtung und ich möchte aber nochmal eine interessante, spannende Frage stellen. Gibt es also eine, ja, ich nenne sie jetzt mal Backup-Frage, die du eigentlich jedem stellen kannst?
Ja, coole Frage, habe ich noch nie so gehört, die Frage. Aber vielleicht gibt es das ein bisschen. Ich habe also nichts, ich habe jetzt gerade, während du das gesagt hast, drüber nachgedacht und ich habe nichts aufgeschrieben und es ist auch, glaube ich, schwer, eine so eine Universalfrage zu haben, die immer passt. Aber was ich manchmal mache, ist so zu fragen, wer hat dich denn inspiriert? Ziehst denn du deine Inspiration her? Wie kommst denn du auf diese Ideen? So, dass man halt, das kannst du jeden fragen, ne? Wo kommt der mit seinen Ideen her? Oder wo kommen die Ideen von dieser Person her? Das ist so. Ich ärgere mich jedes Mal, weil ich finde, es ist irgendwie eine Frage, die nicht so, ja, richtig zupackend ist. Aber ich finde es irgendwo, manchmal kommen da doch ganz gute Sachen dabei raus. Und man hört irgendwie, dann halt, wird sozusagen weitergeleitet auf gute Inhalte. Aber das ist ein bisschen eigentlich meine Standardfrage, wenn ich gerade merke, es ist noch was offen und ich komme aber nicht so richtig weiter.
Cool, danke.
Ich hätte auch eine Nachfrage dazu, Philipp. Was hältst du von der Einstiegsfrage? Erzähl mal, wie du geworden bist, der du bist.
Sehr breit. Aber manchmal finde ich, das ist okay. Also es ist halt, weil wenn sich Leute erstmal, wenn man eine Stunde Zeit hat in einem Podcast, dann finde ich das irgendwie, kann man das schon machen, dass man den mal selber kurz mit ein paar Worten sich vorstellen lässt. Aber das lädt natürlich dazu ein, dass jemand dann sehr, sehr lange redet. Und wir hatten ja, du machst ja auch hier eine Minute maximal Antworten. Da muss man aufpassen, dass das dann nicht irgendwie ausartet. Aber ich finde es prinzipiell nicht total scheiße.
Dann würde ich noch mal fragen wollen, Philipp, hast du was machen lassen in Sachen Stimmtraining, Rhetorik? Ich habe immer so das Gefühl, nicht. Du bist eher so, wie du bist. Manchmal so ein bisschen, kommst du so daher gepoltert. Aber macht dich das aus? Hast du mal drüber nachgedacht, da was dran zu machen?
Nee, ich habe nie was machen lassen. Also ich hatte ja mal einen Kurs oder eine Stunde, weil auch meine Kollegen gesagt haben, ganz am Anfang, als wir so die ersten, weiß nicht, 10, 20 Podcasts fertig hatten, das läuft ja ganz gut, ist ganz interessant, aber meine eigenen Kollegen gesagt, ey, du musst aber mal ein bisschen Stimmtraining machen. Also, und wenn wir jetzt auch hier Werbekunden reinnehmen wollen und jetzt irgendwie Werbung eingesprochen werden soll, dann musst du das mal richtig trainieren, das können wir so einem Kunden nicht anbieten. Und dann war einmal bei uns so eine Stimmtrainerin und dann hatte ich so dieses Übliche mit dem Korken, das kennen, glaube ich, die meisten, die das auch schon mal gemacht haben, da muss man so einen Korken in den Mund nehmen und dann so seine Sitzhaltung ändern und so ein paar Sachen machen, wo ich nicht so richtig von überzeugt war, die mir dann auch zumindest in der ersten Stunde nicht so viel gebracht haben. Und dann habe ich so ein bisschen mich da rausgewunden, das nochmal zu machen. Und irgendwann wurde es dann auch vergessen und akzeptiert und irgendwie ist es bis heute gut gegangen.
Sag ich mal so. Jetzt haben wir uns alle dran gewöhnt und sagen, ist sehr authentisch.
Ja, hoffentlich.
Absolut. Jetzt erfülle ich mein Versprechen. Axel, du bist der Letzte, der drankommt. Danach habe ich noch eine kleine Schlussrunde vor mit dem Philipp. Sorry, dass ich immer das letzte Wort haben muss, aber ich bin immer der Meinung, der Journalist, der es gestaltet, sollte den Einstieg und das Ende haben. Axel, jetzt endlich bist du dran. Was ist deine Frage an Philipp? Du bist ein SEO-Experte und kennst Philipp wahrscheinlich schon lange. Was ist deine Frage an ihn?
Hi, ich habe eine Frage zu dem Marktplatz, den OMR-Reviews. Es ist ja dieses Henne-Ei-Prinzip, also wenig Bewertung, wenig Software drin, wenig Besucher. Was habt ihr da in nächster Zukunft an Wachstumsstrategien vor? Ich denke mal, SEO ist ein Baustein. Was plant ihr da und wie lockt ihr sowohl neue Software auf die Plattform als auch neue User?
Axel, erstmal danke für die Frage. In der Tat, wir kennen uns schon ganz viele Jahre. Axel ist ja auch so eine Hamburger Legende hier. Was haben wir vor? Erstmal muss man, glaube ich, sagen, bei diesem Marktplatz ist es ganz gut. Wir können ja die eine Seite des Marktplatzes aktiv selber befüllen. Also wir können da ja Software, Produkte, Listen und auch Bewertungen schreiben oder auch Bewertungen sozusagen incentivieren, sodass Menschen noch mehr Lust haben, Bewertung abzugeben, weil sie dafür irgendwas bekommen. Daran kann uns ja keiner hindern. Das heißt, dieses Henne-Ei-Problem kann man hier ein bisschen abkürzen, weil halt zumindest die Seite dessen, der da irgendwie, also diese Software-Seite, die Content-Seite, wenn du so willst, die ist ja schnell, was heißt schnell, aber die ist halt relativ absehbar füllbar. Es kostet halt Geld und Zeit, aber man kann da alle Kategorien, alle Tools listen und schreiben, was die machen und dann auch Leute dafür bezahlen am Ende, dass sie das irgendwie bewerten. So, und dann ist halt nur die Frage, wo kommt der Traffic her? Und da ist es schon so, dass wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich unsere omr.com-Startseite, die auch gerade SEO-seitig recht stark ist, immer mehr auch umbauen werden in Richtung einer Suchmaschine für Software-Reviews. Also wir werden diesem OMR-Reviews noch mehr Platz geben. Das wird auf der Startseite stattfinden bei uns. Das wird der zentrale Content-Teil von OMR werden. Daran arbeiten wir und dann hoffen wir, dass damit entsprechend auch die Traffic-Seite immer stärker wird.
Okay, super. Danke. Nah an den 60 Sekunden und Axel, du bist zufrieden. Dann biege ich in die letzten 10 Minuten ein und ich habe folgende Idee. Philipp, du bist für viele so echt der Schrittmacher, eine Ikone, ein Orientierungspunkt im Online-Marketing. Ich würde dich gerne eine Runde als Berater, du bist ja bestimmt als Berater ziemlich teuer, das könnten wir uns und auch die Zuhörer hier zum Teil gar nicht leisten. Ich würde dich noch 10 Minuten als Berater einspannen wollen. Ist das okay für dich, wenn ich dir jetzt einfach Fragen so als Berater stelle? Dann fange ich mal an. Ich denke, ist okay, ja?
Absolut, ja.
Okay, dann wäre meine erste Frage. Philipp, was rätst du dir selbst in Sachen Clubhouse?
Guten Blick haben, enge im Auge haben, was da passiert. Es ist natürlich, hat es eine gewisse Nähe zu Podcasts, hat auch eine gewisse Nähe zu Events. Deswegen empfehle ich mir selber, da präsent zu sein, immer wieder auch sicherheitshalber mal Reichweite vielleicht zu entwickeln und alle Möglichkeiten auszunutzen, zumindest gut kennenzulernen. Und bislang nicht mehr als das. Also wir also natürlich haben wir alles immer getestet, aber ich habe jetzt nicht irgendwie darüber jetzt hinaus eine Strategie entwickelt, für mich selber oder für OMR jetzt vor allen Dingen.
Ah, okay. Du hast sicherheitshalber mal eben 51.000 Follower aufgebaut. Ging das ganz von alleine oder hast du viel dafür tun müssen? Du bist einfach so eine Ikone, dass man dir blind folgt.
Nee, also das, keine Ahnung, ich war halt sehr früh dabei. Das ist einfach so, ich glaube, wenn man dann in den ersten Tagen, als es in Deutschland irgendwie losging, aktiv war, dann wurde man vielen Leuten vorgeschlagen. Ich habe da nicht viel für getan, wenn ich ehrlich bin. Ich war nur sehr präsent. Ich war in den ersten Tagen dann auch wirklich da, habe alle möglichen Räume besucht, mir das angeguckt, mit Leuten gesprochen, mich zu irgendwelchen Räumen verabredet, um einfach mal das ganze Ding kennenzulernen und was da auf uns zukommt. Und ich nehme an, dass das aus dieser sehr starken Aktivität in der frühen Phase gekommen ist mit den Algorithmen, die dann immer halt neue Leute vorschlagen. Ich habe da jetzt nicht dran gearbeitet in dem Sinne.
Und am Ende hast du beschlossen, dass es nichts ist für dich?
Nee, das nicht. Also ich habe jetzt aber erstmal gesagt, es ist jetzt nichts, wo wir jetzt sozusagen sofort unseren Fokus drauf verschieben sollten. Also wir bauen das ja ein. Es gibt ja auch irgendwie von OMR immer wieder zu verschiedensten Themen so Räume hier. Aber wir haben jetzt gesagt, es ist jetzt nichts, wo wir jetzt ad hoc sagen, wir brechen was anderes ab oder priorisieren das jetzt.
Du hattest vor 3 Wochen oder so, als wir von Turi 2 mit unserem Podcast live Podcast starten, gesagt, ja, Clubhouse, das wird nicht so dolle, wird nicht so groß. Daraufhin hat der Frank Zimmer, der frühere Online-Chefredakteur von oder Online-Chef von W&V geschrieben, Philipp argumentiert ungefähr so wie die Tageszeitung im Jahr 2001, so nach dem Motto, oh, das geht vorbei, das alte Geschäft ist viel besser. Kann das sein, dass du ein bisschen Angst hast auch davor, dass Clubhouse sozusagen dein Podcast-Geschäft beeinträchtigt und natürlich dein Event-Geschäft? Bist du doppelt angegriffen durch Clubhouse?
Also ich bin auf jeden Fall immer ängstlich und paranoid, sind ja viele Unternehmer. Insofern, das ist auf jeden Fall so, dass ich mir natürlich genau angucke, was passiert da. Und dass das uns gefährlich werden kann, ist gar kein Geheimnis. Also das ist auf jeden Fall richtig. Deswegen habe ich aber, glaube ich, die Einschätzung trotzdem nicht gemacht. Also wenn meine Einschätzung da bezog sich darauf, dass ich halt glaube, oder dass ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass es jetzt zum Beispiel größer wird als Twitter. Ich meine, Twitter ist halt schon sehr groß, aber wenn man jetzt in Deutschland an die gesamte Bevölkerung denkt, dann ist es halt nicht so groß. Und ich habe einfach.
Ja, aber stopp mal, Philipp, du adressierst ja nicht die Gesamtbevölkerung, sondern du adressierst so eine Online-Marketing-Community. Und die ist ja hier auch, ne? Also, das reicht ja, wenn die Online-Marketing-Community sagt, oh, da sind wir, jetzt gehen wir lieber da ins Clubhouse oder wie. Wir haben ein bisschen weniger Geld. Vielleicht sagt auch einfach der Arbeitgeber, musst du jetzt so teuer da nach Hamburg fahren? Oder auch die Möglichkeit, dass es mehr Podcasts gibt. Und du hattest das Podcast-Geschäft ja fast in der Hand für den Fachbereich. Also glaubst du nicht, dass es auch, wenn es eine kleinere Blase bleibt, Veränderungen für deine Firma bedeutet? Und müsstest du da nicht aktiver werden? Ich meine, du eroberst den Fernsehturm, du gehst in das Impfgeschäft und da sagst du jetzt, nö, da war.
Also vielleicht hast du recht, ich könnte vielleicht aktiver werden, ich sehe das Format nicht, was jetzt sozusagen ich zwingend machen sollte aktuell, aber es mag auch einfach ein Fehler sein und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass es für uns vollkommen ausreicht, wenn das diese Szene dominiert, dann ist es für uns gefährlich genug, aber trotzdem ist die Aussage ja, ist ein Zusammenhang gerissen worden, weil ich halt einfach sagen wollte, dass ich halt nicht glaube, dass das jetzt das Fernsehen oder ersetzt oder irgendwie, keine Ahnung, Instagram ersetzt, was halt die ganze Welt macht, sondern es ist halt irgendwas für eine kleinere Blase. Aber du hast vollkommen recht. Also wenn diese Blase jetzt nur noch da abhängt und nicht mehr zu Events kommt oder keine Podcasts mehr hört, dann kriegen wir damit dann ein Problem. Das reicht vollkommen aus. Aber warum habe ich jetzt noch nichts gemacht? Ein Grund ist, dass wir uns natürlich seit immer schon die Podcast-Zahlen sehr genau angucken und ich hatte jetzt eigentlich fast erwartet, wir würden bei Podcast-Zahlen so in den ganzen Industry-Podcasts, die wir kennen, die wir vermarkten, im Januar oder so Anfang Februar irgendwie einen Dip sehen, dass die Leute halt keine Podcasts mehr hören, sondern bei Clubhouse vielleicht gewesen sind und das ist nicht der Fall. Also das ist zumindest die gute Nachricht, es ist sicherlich heißt nichts, aber zumindest bislang sieht man jetzt keine Clubhouse-Effekte in den Podcast-Reichweiten. Oh. Bei uns zumindest nicht.
Okay. Okay, dann halte ich weiter die Daumen für dich, dass es nicht zu stark wird und dein Stammgeschäft nicht angreift. Nächste Beraterfrage. Was rätst du einer jungen Frau, die gerade Abitur gemacht hat und vielleicht was mit Medien oder Kommunikation machen will?
Ich glaube, ist fast egal, ob jetzt Frau oder Mann. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, du musst es halt wirklich in Medien, kommt es ja von selber das machen. Ne? Also du musst da irgendwie möglichst nah ran und schnell irgendwelche Praktika machen in der Branche. Also ich glaube, dass da du musst am besten noch vielleicht eine junge Firma ausfindig machen, wo du mitmachen kannst, wo du schnell viel machen darfst. Vielleicht sei es nur bei einer Influencerin, bei einem Influencer mitmachen, das ist ja auch eine Medienfirma, wenn man so will, aber schnell nah dran und mitmachen, eigene Sachen gestalten, am Ende vor allen Dingen auch vielleicht sogar schon selber Medien machen. Das ist ja das Krasse an Medien, du kannst es ja heute machen, und brauchst ja niemanden. Früher musste man auch irgendwie eine Schülerzeitung haben oder zum offenen Kanal oder zum Lokalradio überhaupt Medien machen zu können. Heute, wenn du jetzt heute irgendwie 16 bist, dann musst du ja gar nicht irgendwie zum offenen Kanal oder zur Lokalzeitung. Du kannst ja sofort loslegen und wenn es gut machst, bist du ja sofort relevant. Also dank Instagram und dank TikTok und so. Also deswegen, ich würde sagen, du musst eigentlich mit Medien machen selber sofort loslegen. Ich glaube, es hilft nochmal für ein Praktikum zu machen, aber eigentlich, wenn man jetzt drüber nachdenke, ist ja das Praktikum fast schlechter als ich fange jetzt an, ernsthaft mal zu probieren, wie kriege ich jetzt bei Instagram oder TikTok meine Medienbotschaft unter und wie kommt das an und was kann ich da lernen und wie machen das andere und in diese Welt rein. Also ich glaube, diese Frage darf eigentlich gar keiner mehr stellen, weil wenn jemand wirklich Medien machen möchte, dann muss der das eigentlich schon sozusagen intuitiv mit 16, 17 aufgesaugt haben, was er bei Instagram oder bei TikTok oder was immer da jetzt bei Podcasts schon irgendwie erste Gehversuche macht.
Okay, dritte Beratungsfrage. Markus, wir werden 3-4 Minuten überziehen, aber das gönnen wir uns. Was rätst du Philipp Julia Jäkel, die bei Corona und ja wegen Corona und Strukturkrise und überhaupt schrumpft und schrumpft und schrumpft? Was kann sie machen?
Boah, das ist eine super schwierige Frage, weil...
Du kennst dich ja aus bei Gunnar, ja, ne?
Ja, aber ich erinnere mich auch noch daran, dass man da jetzt ganz alleine das ja auch nicht entscheiden konnte, sondern dass man natürlich sich auch eng abstimmen muss mit dem Gesellschafter der Firma. Das sind ja Bertelsmann und was man so mitbekommt, ist das ja auch sehr stark sozusagen jetzt vom Verbund her gedacht. Ne? Also
Gunnar, gut, ja, aber was würdest du operativ machen? Also sozusagen, welche Geschäftsfelder könnten sich reingehen als traditioneller Verlag?
Ja, also ich glaube, also das fällt mir total schwer. Also ich glaube, die haben wirklich viele Sachen, die sie auch gerade probieren. Ich glaube, so Geschäfte rund um die Marken aufzubauen, was ja schon damals, als ich da selber mit über die Schulter gucken durfte, schon der Plan war zu sagen, okay, wir bauen halt um unsere Communities herum weitere Geschäftsfelder. Nichts anderes mache ich ja bei OMR auch. Also du hast eine Community und überlegst dir, wie kann man die sozusagen erweitern und vernetzen und was kann man da für Modelle sozusagen einführen. Und ich glaube, also ich kann ja nur das jetzt auch irgendwie empfehlen, was ich selber vielleicht gesehen habe und das erlebe ich jetzt hier, dass es funktioniert. Aber das Problem bei Gunnar ist auch natürlich, das jetzt für ein Portfolio an 20, 30 Marken zu machen, ist halt ein Monster viel schwieriger, als es für eine einzige Marke zu machen. Und deswegen ich würde trotzdem empfehlen. Ich würde trotzdem sagen, es kann nur der Weg sein. Also alle anderen Wege führen dahin, wie es der Springer zum Beispiel macht, dass man sagt, okay, wir kaufen andere Geschäfte und verabschieden uns von Geschäften. Das kann man halt auch machen, aber das ist halt ein ganz anderer Weg. Und ich glaube, einen von den beiden Wegen muss man gehen. Entweder man baut diese Marken aus zu digitalen Communities, das machen sie auch, oder man sagt, okay, wir betreiben diese Marken gar nicht mehr weiter und betreiben dafür andere Geschäfte. So. Dazwischen gibt es gar nicht so viel. Und es fällt mir schwer, darüber hinaus jetzt zu sagen, was man da jetzt genau besser machen müsste.
Okay, zum Ausgleich kriegst du jetzt eine ganz leichte Frage. Was würdest du Turi 2 raten, also mir oder uns?
ich glaube, du könntest auch ein Pay-Produkt machen. Und zwar ein digitales Pay-Produkt. Also ich würde zum Beispiel auch für Turi 2, für den Newsletter zum Beispiel bezahlen. Ich finde das echt gut gemacht. Und würde jetzt, glaube ich, wenn ich gucke, du hast, glaube ich, 20.000 Abonnenten. hattest du mal gesagt, oder Abonnentinnen, Abonnenten, würde ich mir überlegen, ob das nicht auch irgendwie, ob da nicht auch eine Zahlungsbereitschaft vorliegt. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil so viele Angebote von der Art gibt es nicht. Ich bin da täglich drauf. Dieses Nutzung jetzt kaputt zu machen, dass ich da nicht mehr täglich drauf gehen darf, das wäre schon mir viel Geld wert, dass ich das weiter könnte und würde nicht sagen, weil ich so viele Jahre jetzt gemacht habe, also umso höher ist ja die Zahlungsbereitschaft quasi. Und ich glaube auch, dass vielen anderen das so geht und vor allen Dingen auch alle das Geld irgendwie haben oder die Firmen, die da, für die wir alle arbeiten, das Geld hätten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass du eigentlich die Möglichkeit hast, zumindest begleitend ein digitales Pay-Produkt zu machen, wäre mein Gefühl.
Also Philipp, als bete, dass du nie als Berater arbeiten musst. Bei uns wärst du gleich durch die Tür wieder raus. Ich hasse Paid Content und werde das niemals in meinem Leben machen, nicht solange ich hier noch was zu sagen habe. Ich kann dir auch mal bei Gelegenheit erläutern, warum. Das müssen wir jetzt hier nicht mal machen. Könnten wir was zusammen machen?
Ja, also ich hoffe nicht, dass ich das direkt ins nächste Wespennest steche. Aber ich habe demnächst wieder einen Dokumentarfilm vorzumachen. Also wie wir den ja über den Thomas Mittelauf im letzten Jahr gemacht haben, es soll jetzt wieder einen weiteren geben. Ich will da nicht verraten, ist noch nicht abgestimmt, über wen, aber es wird einer sein, wo wir verschiedene Analysten, Beobachter der Szene zu Wort kommen lassen wollen, sozusagen die einschätzen können, was da so passiert ist in all den Jahren mit der Person, über die wir berichten wollen. Und da würde ich dich einladen, wenn du Lust hast, dass wir mal mit
ja, cool.
besuchen kommen zu einem Drehtag und dann die Person, wie es geht, wirst du auf jeden Fall sofort kennen und wirst sagen, ah, okay. Und dann okay. bist du ein bisschen, bist du Teil unseres nächsten OMR Originals, wenn du Bock hast.
Alles klar, da habe ich total Bock drauf. Ansonsten bist du Teil in der nächsten Touri 2 Edition, Nummer 14, Social Media. Da wollen wir dich, wenn es geht, sogar auf deinem Turm davon fotografieren und wenn der Turm mal eingeweiht wird, dann kommen wir gern zur Einweihungsfeier mit Tim und den anderen, die es da so gibt rund um dich und kommen dann zum Video, wie heißt das bei uns, Videoclubabend, ja.
Okay.
Philipp, allerletzte Frage, jetzt haben wir 2 Minuten überzogen, es werden 4, macht aber nichts, hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Die Frage, die ich immer stelle, dem hier im Unternehmergespräch, Philipp, was ist der Sinn deines Lebens?
Mal eben eine kleine Frage zum Schluss für die letzte Minute. Ich kann es.
Denk an die 60 Sekunden.
Ne? Genau, also ich kann es nur sehr partiell beantworten. Und ich habe mir diese Frage ehrlicherweise auch schon mal vorher gestellt. Das musst du jetzt nicht bis heute Abend warten. Aber ich glaube, du kannst ja das nur in Teilen, also in Bruchteilen beantworten für dein Privatleben. Das hat sicherlich bei mir mit Familie zu tun. Oder du kannst es beantworten für das Berufsleben. Da hat es mit meinem Wunsch zu tun, eine nachhaltig relevante Medienfirma zu bauen, die unabhängig von mir ist. Und dann habe ich von meinem alten Chef Bernd Kunnel mal gelernt, so die ersten 45 Jahre des Lebens, vielleicht 50 Jahre des Lebens, da muss man was aufbauen und was errichten und auch irgendwie sozusagen sich ein Auskommen verschaffen. Und dann in der zweiten Lebenshälfte muss man irgendwas weitergeben und muss man sich engagieren. Und das hat der Bernd Kunnel echt super cool gemacht, wie ich finde. Also den beobachte ich bis heute noch, wie er das macht, nach seiner Zeit bei Bertelsmann und Kunal und ja. Und das ist auch so ein bisschen, dass ich mir das auch vorstellen könnte, so einen Weg zu gehen und zu sagen, okay, es kommt der Punkt, wo dann diese Medienfirma OMR fertig ist, zumindest für mich. Und ich denke irgendwie, jemand anders macht es dann weiter. Und dann kümmere ich mich um solche Sachen. Das ist so dieser Dreiklang, Privat, Business und dann vielleicht das größere Ding ab der zweiten Lebenshälfte. So wäre mein Gefühl.
Philipp, ich danke dir, dass du da warst und wünsche dir, dass alles dir das gelingt, was du dir vorgenommen hast. Danke.
Ja, super gerne.
Das war unser Chefinnengespräch heute mit Philipp Westermeier. Für mich so das wichtigste Learning, die wichtigste News in Hamburg organisieren die Online-Marketer um Philipp das Impfzentrum in den Messehallen, das darin ein Geschäft für Digital- und Messeunternehmen steckt. Hätte ich persönlich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Außerdem haben wir Tim Melzer erlebt mit einem Gruß aus der Küche und als Clubhouse-Crasher. Außerdem hat Philipp auch noch erklärt, wie man gut Körbe gibt. Ich finde, mehr kann man von so einem Badabend nicht erwarten. Ich sage vielen Dank und auch vielen Dank an die Runde. Falls ihr zu spät reingekommen habt, irgendwas verpasst habt, nachhören wollt, es gibt den Podcast, den Mitschnitt dieser Veranstaltung auf turi2.de ab morgen und auf den üblichen Podcast-Plattformen bei YouTube stellen wir es auch rein. Die nächste Runde hier im Clubhouse drehen wir schon wieder morgen. Dann gibt es den Podcast, der früher mal Gutjahr und Turi hieß und keinen Namen hatte. Nun ist es unser Open Innovation Live Podcast. Eine Stunde voller Experimente. Morgen versuchen wir, die natürlichen Barrieren von Clubhouse einzureißen und wollen nicht nur Blinde wie in der vergangenen Woche, sondern auch hörgeschädigte Menschen live einbeziehen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Es ist also was mit Inklusion. So, für heute sagen wir Tschüss. Danke für euer Interesse. Der Clubraum bleibt noch 5 Minuten lang offen, dann könnt ihr euch hier ein bisschen vernetzen untereinander, wenn ihr mögt. Der offizielle Teil ist jetzt vorbei. Tschüss, macht's gut.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.